In unserer letzten Sendung im November 2011 hatten wir uns mit der Baupolitik des verflossenen SPD-Linkssenats beschäftigt, nachzuhören im Kiezer Weblog vom 2. Dezember. Seitdem gibt es im Land Berlin eine neue Regierung, diesmal eine Koalition von SPD und CDU. Die beiden Parteien legten in ihrem Koalitionsvertrag vom November auch Grundsätze für die Mietenfrage fest. Wir werden am Ende der heutigen Sendung darauf zu sprechen kommen. Man könnte fast den Eindruck haben, sie hätten von uns abgeschrieben. Aber natürlich war es die wachsende Mieterbewegung in der ganzen Stadt, auf die SPD sowie CDU zum Ende des Wahlkampfes im September und jetzt im Koalitionsvertrag reagieren mussten. Mögen sie ihre Ankündigungen auch in die Tat umsetzen. Heute geht es bei uns also, wie angekündigt, weiter mit dem Thema Öko-Kiez 2020. Wieder haben wir viel recherchiert und eine Menge interessanter Tatsachen werden auf Sie zukommen. Öko-Kiez 2020.
Auf der Website des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf ist zu lesen:
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin erhält vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages eine Förderung im Rahmen der Klimaschutzinitiative für die Erarbeitung eines integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes für den Klausener Platz-Kiez in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Es soll eine nachhaltige Strategie des Klimaschutzes und der Energieeinsparung für den Zeitraum bis 2020 für den Klausener Platz-Kiez geschaffen werden.
Wenn man integriertes kommunales Klimaschutzkonzept für den Klausener Platz-Kiez in die Umgangssprache übersetzt, heißt die Aussage: Der Klausener Platz-Kiez ist dazu ausersehen, zum Öko-Kiez 2020 zu werden. Was ist der Klausener Platz-Kiez? Leider ist es uns aus Zeitgründen heute nur möglich, diese Frage äußerst knapp zu beantworten. Wir werden in einer der nächsten Sendungen eine ausführliche Präsentation dieses Viertels zwischen Spandauer Damm, Schlossstraße, Knobelsdorfstraße und Sophie-Charlotten-Straße nachholen. An dieser Stelle so viel. Erst seit 1860 entstanden auf den damaligen Feldern und Wiesen die ersten Wohnhäuser. Der große Bauboom fand dann zwischen 1885 und 1910 statt, als Folge der rasanten Industrialisierung Charlottenburgs, und sie gab dem Viertel sein Gesicht, das eines dicht bebauten Proletarierviertels, das nach dem Ersten Weltkrieg Kleiner Roter Wedding genannt wurde. Von 1963 bis 1992 war der Klausener Platz-Kiez Sanierungsgebiet mit allem, was damals dazugehörte, vom versuchten Totalabriss über Hausbesetzungen bis zur behutsamen Stadterneuerung. Heute ist der Kiez ein, wie man so sagt, sozial durchmischtes Quartier, in dem ein Drittel der Bewohner Sozialleistungen erhält. Diese Gegend soll bis 2020 zu einem Leuchtturm des Klimaschutzes werden. Wenn wir uns bei der jetzt folgenden Beschäftigung mit dem Thema Öko-Kiez 2020 auch einmal kritisch äußern, bitten wir Sie, das nicht misszuverstehen als eine grundsätzliche Kritik am Klimaschutz. Es ist nur so, dass unsere umfangreichen Recherchen verschiedentlich Fragen aufgeworfen haben.
Öko-Kiez 2020 – eine Aktion des Kiezes?
Wenn es nach den Förderern des Projekts Öko-Kiez 2020 geht, stehen im Viertel umfangreiche Modernisierungen bevor, vergleichbar mit denen der 70er und 80er Jahre. Damals wurde über die Köpfe der betroffenen Mieter zu handeln versucht, nach dem Motto »Mieter stören«. Wie verhält es sich diesmal? Anfang November 2010 erschien in der Charlottenburger Ausgabe der Berliner Woche ein Bericht mit der Überschrift »Der Kiez um den Klausener Platz will Öko-Kiez 2020 werden«. Allerdings war bis zu diesem Zeitpunkt schon einiges gelaufen, wie gleich zu zeigen ist, ohne eben, dass die Kiezbewohner daran beteiligt worden wären. Daher fällt es eigentlich schwer, hier von einem Willen des Kiezes zu sprechen. Dieser Eindruck des Ausschlusses außenstehender Bürger drängt sich auch gerade deshalb auf, weil der Initiator des Öko-Kiezes 2020 selbst, nämlich das Kiezbündnis, das sich als Bürgerverein versteht, im Sommer 2009 mitteilte:
Zurzeit finden Abstimmungen mit der GEWOBAG, dem Bezirksamt und anderen Akteuren im Kiez zur Projektträgerschaft und Organisation statt. Sobald das Modellprojekt finanziert werden kann und in die konkrete Umsetzung geht, werden wir natürlich umfassend darüber berichten. Wer jetzt schon mehr wissen oder sich einbringen will, wende sich bitte an das Kiezbündnis.
Wir verstehen das so, dass jedenfalls die Bürger des Kiezes nicht zu den Akteuren gehören. Sogar über 2 Jahre danach wird offenbar von Kiezbewohnern immer noch oft gefragt, warum hat man bisher nichts über das Öko-Kiez 2020 Projekt erfahren? Denn bis heute befindet sich auf der Website des Kiezbündnisses genau diese Frage unter den häufig gestellten Fragen rund um das Projekt Öko-Kiez 2020. Die Antwort des Kiezbündnisses lautet kurz und bündig, vermutlich, weil man sich nicht informiert hat. Unser Fazit: Die Einbeziehung der Mitbewohner und selbst deren Kenntnis von dem Projekt scheint eher fragmentarisch zu sein.
Was geschah bisher?
Wie bereits gesagt, bis zum Oktober waren auf der Verwaltungsebene schon einige vollendete Tatsachen geschaffen worden. Da ist zunächst zu nennen die Genehmigung von LSK-Fördermitteln. Das sind EU-Gelder für das Programm Lokales Soziales Kapital. Es handelte sich um die Vergabe von 7.200 Euro durch den Bezirk an die Firma Dieges, um bis Ende 2009 ein Pilotprojekt unter der Bezeichnung Prima Klima Klausenerplatz auszuarbeiten. Laut Archiv des Bezirklichen Bündnisses für Wirtschaft und Arbeit wurden folgende Ziele, und zwar in dieser Reihenfolge, erreicht. Erstens wurde eine Arbeitsgruppe Öko-Kiez gegründet. Nicht im Abschlussbericht steht, dass dies eine Untergruppierung des Kiezbündnisses ist und dass der Geschäftsführer von Dieges mit dem Kiezbündnis so eng verbunden ist, dass er sogar offiziell für es auftritt. Hätte da nicht jederzeit und ohne Fördermittel diese Arbeitsgruppe gebildet werden können? Zweitens nahm man an diversen Informationsveranstaltungen teil und führte eigene Informationsveranstaltungen durch. Und drittens scheiterte die Durchführung des Pilotprojektes zu einem nicht unerheblichen Teil an der
mangelnden Mitwirkungsbereitschaft der GEWOBAG, sodass eine konkrete Umsetzung des Konzeptes nicht erfolgen konnte.
Die Nachhaltigkeit des Pilotprojekts wurde überwiegend darin gesehen, dass man Fördermittel aus Steuergeldern für weitere Projekte finden konnte, die jedoch nur zugänglich sind, wenn der Bezirk offiziell die Projektträgerschaft übernimmt. Folglich übernahm im September 2009 das Bezirksamt diese Projektträgerschaft und stellte den erwähnten Förderantrag für ein integriertes kommunales Klimaschutzkonzept an das Bundesministerium für Umwelt, kurz BMU. Ein Jahr später genehmigte das BMU den Förderantrag und stellte 82.000 Euro zur Verfügung. Da 20% Eigenleistung zwingend vorgeschrieben sind, der Bezirk aber zahlungsunfähig war und einer Haushaltssperre unterlag, sprang die SPD-geleitete Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und erstaunlicherweise die desinteressierte städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG mit jeweils 10.000 Euro ein, sodass insgesamt 102.000 Euro bereitstanden. Und schließlich wurde im selben Monat die Firma Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt MbH, kurz B&SU, beauftragt, dieses Klimaschutzkonzept zu erstellen. Bei dieser langen Vorgeschichte und der weitgehenden Ausschluss der Kiezbewohner überraschte es, dass die für Umwelt zuständige grüne Bezirksstadträtin in der Berliner Zeitung Ende Dezember 2010 versprach:
Es wird nichts getan, was die Leute aus dem Kiez nicht wollen. Alle Maßnahmen würden öffentlich diskutiert. Die Bewohner könnten darüber entscheiden.
Allerdings ist die Stadträtin seit Oktober 2011 nicht mehr im Amt, sodass ihr Versprechen wohl hinfällig ist.
Öko-Kiez 2020 im Detail.
Der Inhalt von Öko-Kiez 2020 soll nun anhand der 3 offiziellen Veranstaltungen des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf näher betrachtet werden. Die beiden für Kiezbewohner offenen Informationsveranstaltungen fanden im März 2011 statt, die dritte geschlossene Veranstaltung im September. Vorgestellt und diskutiert wurden die bisherigen Ergebnisse des in Arbeit befindlichen Klimaschutzkonzeptes, dessen Aufgabe es ist, festzustellen, ob
die Klimaschutzziele der Bundesregierung und des Berliner Senats für das Jahr 2020 in einem typischen Berliner Altbauquartier mit heterogener Bevölkerungsstruktur umgesetzt werden können.
Mit den Klimaschutzzielen bis 2020 sind gemeint 20% weniger CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990, 20% Energieeinsparung sowie 20% Anteil erneuerbarer Energien an Primärenergie. Aus der langen Liste der diskutierten Maßnahmen werden wir vier zentrale Aspekte herausgreifen: energetische Gebäudesanierung, Einsatz erneuerbarer Energien, Energiesparberatung der Mieter und Verkehrsberuhigung. Im Anschluss daran geht es dann natürlich um die Kosten und wer sie trägt.
Erstens, energetische Gebäudesanierung.
Dazu zählen Gebäudedämmung, Heizsystem und Heizversorgung. Sie werden als die entscheidenden Maßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes angesehen. Allerdings gibt es gerade dabei sowohl in Bezug auf das in Arbeit befindliche Klimaschutzkonzept selbst als auch auf den betroffenen Kiez einige sehr grundsätzliche Probleme. Ein Klimaschutzkonzept zeigt nämlich laut dem BMU-Merkblatt Erstellung von Klimaschutzkonzepten
kommunalen und anderen Entscheidungsträgern, welche technischen und wirtschaftlichen CO2-Minderungspotenziale bestehen und welche Maßnahmen zur Verfügung stehen, um kurz-, mittel- und langfristig CO2-Emissionen einzusparen und Energieverbräuche zu senken.
In anderen Worten, es ist ein Programm für Kommunen und gibt keinerlei Handhabe im Hinblick auf energetische Gebäudesanierung nicht kommunaler Gebäude. Dort kann das Konzept nur Empfehlungen aussprechen und Beratung anbieten. Die energetische Sanierung privater Gebäude, einschließlich derer, die der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG gehören, fällt allein in den Aufgabenbereich ihrer Besitzer, denen es obliegt, die insoweit vorhandenen gesetzlichen Vorgaben zu beachten. Im Übrigen zeigten die angeschriebenen privaten Hausbesitzer und auch die GEWOBAG laut Umweltamt kaum Interesse an dem Konzept, sodass es sowieso problematisch werden könnte mit der folgenden Forderung aus dem erwähnten Merkblatt.
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ist es notwendig, die betroffenen Investoren einzubinden.
Weiter müsste allen Akteuren bekannt sein, dass ausweislich der Denkmalliste des Bezirks der Kiez großflächig unter Ensembleschutz steht, sodass Außendämmung so gut wie gar nicht in Frage käme. Im Übrigen kann man schon heute an verschiedenen Beispielen sehen, wie die historische Identität von Straßenzügen und ganzen Vierteln unter der Dämmungsverpackung verschwindet. Aber wer wollte das im Kiez wirklich? Außerdem ist die Außendämmung von Altbauten mit vielen Problemen verbunden, wie das renommierte Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau feststellt.
Die nachträgliche Installation einer Wärmedämmung in Altbauten stört bestehende bauphysikalische Zusammenhänge. Wenn sich also Besitzer von Altbauten für eine Maßnahme zur Reduzierung von Energie entscheiden und sich dabei eng an die Energieeinsparungsverordnung halten, sollte eine ganze Reihe von möglichen Komplikationen bedacht werden, die besonders bei Altbauten entstehen können.
Und was die kommunalen Gebäude betrifft, hat der Bezirk überhaupt Mittel, um dort energiesparend tätig zu werden? Wird es eventuell irgendwo Fördertöpfe für die eine oder andere Maßnahme geben? Ließen sich die nicht auch ohne das Projekt finden? Was eben schon über die Dämmung gesagt wurde, dass sie nämlich gar nicht in den Bereich des Konzepts fällt, gilt auch für Heizsysteme und Heizversorgung in den nichtkommunalen Gebäuden, auf die wir hier nicht näher eingehen können.
Zweitens, Einsatz erneuerbarer Energien.
Die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien ist eine gute Sache, nur hilft das dort am meisten, wo große Mengen von Strom oder Wärme verbraucht werden. Im Kiez gibt es jedoch nur Kleingewerbe, das heißt Läden und Büros. Es käme Solarstrom in Frage. Nach Ansicht der BSU wäre ein geschätztes Drittel der Dachflächen geeignet, aber Flächen für Anlagen ab sich lohnenden 5 Kilowatt seien darunter nicht wirklich vorhanden. Es bleibt die Frage, wer baut eine Solaranlage auf flächenmäßig zu kleine Dächer, die zudem älter als 30 Jahre sind?
Drittens, Energiesparberatung der Mieter.
Eine Evaluation der Energieberatung der Verbraucherzentralen durch das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung kam 2006 zu dem Ergebnis, dass diese Beratung
als qualitativ hochwertig, effektiv und effizient eingestuft werden kann. Besonders wichtig erscheint uns, dass neben den quantifizierbaren Einspareffekten bei den beratenden Personen zusätzliche Lerneffekte erzielt wurden, im Hinblick auf die Zusammenhänge ihrer eigenen Handlungen, ihres Energieverbrauchs und den damit verbundenen Umweltauswirkungen.
Wir haben diese Erkenntnis innerhalb von wenigen Sekunden dem Internet entnommen. Warum braucht ein bezirkliches Umweltamt dazu eine 102.000 Euro teure Studie, die erwartungsgemäß die Energiesparberatung empfehlen wird? Könnte der Bezirk nicht vielmehr das schon jetzt bestehende Klimabüro Charlottenburg-Wilmersdorf mit Sitz im Rathaus Charlottenburg in stärkerem Maße dafür nutzen? Bei dem Klimabüro handelt es sich um ein privates Projekt, das Privatpersonen in Fragen von Strom-, Heizungs- und Wasserverbrauch berät. Könnte dieses Klimabüro nicht in eine feste und längerfristig arbeitende Institution umgewandelt werden?
Viertens, Verkehrsberuhigung.
Zum Thema Verkehrsberuhigung wurden einige Vorschläge diskutiert, unter anderem Schließung von Durchgangsstraßen, Einrichtung eines Einbahnstraßenverkehrs, Rückbau der Trennung von Fahrbahn und Gehweg, Nachtfahrverbote für Lkw und Motorräder, optimierte Anbindung an U- und S-Bahn, zum Beispiel durch Einrichtung einer Kiezbahn. Nach Aussagen der Verkehrspolizei lebt man im Klausener Platzkiez auf einer Trauminsel, da es wenig Verkehr gibt und nur 14 Unfälle in den letzten 2 Jahren. Wir wollen daher nicht näher auf Praktibilität, energetischen Nutzen und Sinnhaftigkeit der meisten dieser Vorschläge eingehen, um mehr Zeit zu haben für diesen einen, nämlich die Schließung von Durchgangsstraßen, denn er wirbelt schon länger besonders viel Staub im Kiez auf. Es handelt sich um die Sperre an der Knobelsdorfstraße, Ecke Sophie-Charlottenstraße. Ursprünglich war sie für die Zeit des Neubaus einer daran anschließenden Autobahnbrücke eingerichtet worden. Anfang 2010 begannen dann die Auseinandersetzungen darüber, ob die Sperre nach Ende der Bauarbeiten beibehalten werden sollte. Die Auseinandersetzungen wurden im Laufe des Jahres recht hektisch. Im Kern hat sich Folgendes ereignet. Die Arbeitsgruppe Verkehr des privaten Vereins Kiezbündnis führte im Februar eine Befragung nur unter den Anwohnern und Gewerbetreibenden des gesperrten Straßenteilstückes durch, bei der sich 3/4 der teilnehmenden Anwohner für die Beibehaltung der Vollsperrung aussprachen, jedoch 3/4 der Gewerbetreibenden dagegen. Dieses Ergebnis legte der Leiter der Verkehrs AG, der selbst an diesem Straßenstück wohnt, der Bezirksverordnetenversammlung BVV vor. Auf der Website des Kiezbündnisses heißt es zur Begründung:
Wegen der Eindeutigkeit des Anwohnervotums und der verkehrs- und umweltpolitischen Bedeutung der Sperrung haben wir die Beibehaltung empfohlen.
Vielleicht erschien irgendjemandem die Forderung nach Dauerschließung allein durch die unmittelbar Begünstigten zu einseitig und daher in der Öffentlichkeit nicht ausreichend begründet. Jedenfalls sammelte in den folgenden Wochen die SPD Unterschriften für eine Dauerschließung. Nachdem das Kiezbündnis im Mai das Sammelergebnis veröffentlicht hatte, begannen nun die Gegner, vor allem des seit der Schließung stärker belasteten Horstwegs, ebenfalls Unterschriften zu sammeln, allerdings privat und ohne Unterstützung einer Partei oder eines Bürgervereins. Aber da war es schon zu spät, denn bereits im April hatte die BVV das Bezirksamt aufgefordert, auch nach Ende der Bauarbeiten die Sperrung beizubehalten. Das Bezirksamt folgte der Aufforderung sogleich. Aber es scheint, dass der Unwille darüber im Kiez und insbesondere im Horstweg so groß war, dass das Bezirksamt über ein halbes Jahr nach der beschlossenen Dauersperrung erstmals eine offizielle Anwohnerversammlung durchführen musste. Sie war offenbar den Anwohnern der Knobelsdorfstraße früher und mit mehr Breitenwirkung angekündigt worden als den übrigen Kiezbewohnern, und es gab nicht einmal die übliche Pressemitteilung des Bezirksamts, sodass die überwiegende Zahl der 79 Anwesenden aus der Knobelsdorfstraße kam, und damit war das Ergebnis von 65% Befürwortung natürlich vorprogrammiert. Zum Trost versprach die grüne Stadträtin bis Sommer 2011 eine Verkehrsberuhigung des Horstwegs. Auch dieses Versprechen hat sie bis auf den heutigen Tag nicht eingehalten. Wie hätte sie das auch machen können? da der Bezirk einer Haushaltssperre unterliegt.
Trotz der in einer Ellenbogengesellschaft üblichen Praktiken bei der Durchsetzung von Partikularinteressen kamen uns doch einige Fragen. Warum setzen sich staatliche Stellen so für die Interessen eines privaten Vereins ein? Warum wurden dabei die Interessen anderer Kiezbewohner so wenig beachtet? Warum waren die staatlichen Stellen nicht um einen demokratischen Interessenausgleich der Bürger bemüht? Warum wurde im April das Votum von weniger als 1% der Kiezbewohner als ausreichend angesehen? Warum engagierten sich zwei Parteien dabei? Welche Bedeutung hat die dauerhafte Straßenschließung über den Nutzen für die unmittelbaren Anwohner hinaus? Bei unseren Recherchen sind wir dabei auf Folgendes gestoßen. Erstens, der private Bürgerverein Kiezbündnis ist nicht so privat, wie es auf den ersten Blick aussieht. Sein Vorsitzender trat in den 90er Jahren der SPD bei, der Leiter der AG Verkehr ist Funktionär in derselben Partei und der Kassenwart Abgeordneter für die Grünen. Zweitens, vielleicht erklärt sich so die enge Verzahnung zwischen dem Verein und dem Bezirksamt, das von einer Koalition dieser beiden Parteien dominiert wird. Diese Verzahnung war uns mehrfach in den Veröffentlichungen des bezirklichen Presseamtes aufgefallen und hatte bei uns den Eindruck erweckt, der Verein sei fast eine Art halbstaatliche Institution. Drittens sind wir im Merkblatt Erstellung von Klimaschutzkonzepten des BMU im Abschnitt Beschreibung der Ausgangssituation auf folgenden Passus gestoßen, der vielleicht den Grund für das ganze Vorgehen erklärt. Dort heißt es nämlich:
Stellen Sie kurz dar, welche Klimaschutzaktivitäten bereits durchgeführt worden sind.
Soll also die durch den Neubau einer Autobahnbrücke verursachte zeitweilige Sperrung einer Straße im Klimaschutzkonzept der Firma B&SU zu einer bereits durchgeführten Klimaschutzaktivität werden? Möchte man damit vielleicht die Chancen auf Fördermaßnahmen erhöhen? Das könnte aber eventuell daran scheitern, dass im Herbst 2011 auf dem Horstweg zwei Klagen gegen die Dauerschließung eingereicht wurden. Allerdings hat das Kiezbündnis in der Winterausgabe seines Kiezblatts den Klägern bereits angekündigt, sich ihnen politisch und gegebenenfalls juristisch entgegenzustellen. Das könnte aber schwierig werden, wenn man sich anschaut, was das Bezirksamt im November auf eine Einwohnerfrage antwortete. Zunächst verweist das Bezirksamt auf § 45 Absatz 9 Straßenverkehrsordnung, wonach Verkehrszeichen nur dort aufgestellt werden dürfen, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Und dann sagtest du den Gründen für die Dauersperrung kurz und knapp?
Diese Begründung muss nachprüfbar sein und mit konkreten Zahlen erfolgen. Diese können nicht im Nachgang ermittelt werden.
Das heißt auf Deutsch so viel wie: Es gibt keine gerichtsfeste Begründung, zum Beispiel durch eine Verkehrszählung.
Ein vorläufiges Fazit.
Ziehen wir also ein vorläufiges Fazit im Hinblick auf das in Arbeit befindliche Klimaschutzkonzept, das beim Redaktionsschluss dieser Sendung im Dezember 2011 noch nicht vorlag. Es kann zur energetischen Sanierung privater Gebäude nichts direkt beitragen, da es ausdrücklich ein Konzept für Kommunen ist. Es kann nur Beratung anbieten, aber selbst das ist fraglich bei dem umfassenden Desinteresse der privaten Hausbesitzer und des größten Akteurs vor Ort, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG. Diese hat im Übrigen eigene Pläne, wie später noch zu zeigen ist. Die zu erwartenden Vorschläge des Klimaschutzkonzepts sind schon jetzt nachlesbar in den anderen Klimaschutzkonzepten, die die Firma B&SU für jedes Mal 100.000 Euro aus Steuergeldern vorgelegt hat. Wir haben dazu die Maßnahmekataloge aus den Abschlussberichten für Emden, Elmshorn und Lichtenberg sowie die Ergebnisse des bereits erwähnten Workshops vom September 2011 miteinander verglichen. Jedes Mal werden Maßnahmen vorgeschlagen in den 6 Handlungsfeldern Organisation, private Haushalte, kommunale Gebäude und Anlagen, Industrie und Gewerbe, Verkehr und Energieversorgung. Und jedes Mal tauchen im Prinzip dieselben Handlungsweisungen auf. Man fragt sich, warum nicht das bezirkliche Umweltamt zum Beispiel auf dieser Grundlage selbst Ideen entwickeln konnte. War es nicht politisch gewollt? Sollte jemand aus öffentlichen Fördertöpfen, also aus Steuergeldern, versorgt werden?
Kommen wir jetzt auf den möglichen praktischen Nutzen für die kommunalen Gebäude und Anlagen im Viertel zu sprechen. Das Problem aller Klimaschutzkonzepte ist nämlich das zu ihrer Umsetzung notwendige Geld. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist davon nichts da. Der Bezirk war und ist pleite. Hofft man also auf weitere Fördertöpfe? Wie real sind die Hoffnungen, Geld für die modellhafte Erprobung neuer Technologien, den Rückbau der Trennung von Fahrbahn und Gehweg oder gar die anvisierte Kiezbahn zu erhalten? Eine Hoffnung ist jedoch sehr real und war im März 2011 schon 130 Mal Wirklichkeit geworden. Die Einrichtung der Position eines Klimaschutzmanagers, immer der erste Punkt in den Klimaschutzkonzepten der BSU und für 3 Jahre wieder vom BMU gefördert. Nach Berechnung der BSU sind dafür 50.000 Euro im Jahr nötig. Am Bezirk Lichtenberg kann man ablesen, wie das ablaufen könnte. Seit Juli 2010 liegt dort das Klimaschutzkonzept vor. Im November 2010 nahm es die dortige BVV an und zugleich wurde beim BMU der Antrag auf Fördermittel für einen Klimaschutzmanager gestellt. Stolz konnte die Pressestellung des Bezirksamts ein Jahr später vermelden:
Lichtenberg ist erster Berliner Bezirk mit eigener Stelle zum Klimaschutz. Bereits mit der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes setzte Lichtenberg Maßstäbe, da er der erste Bezirk war, der im Sommer 2010 ein derartiges Konzept vorlegte. Darin finden sich 30 Einzelmaßnahmen, die auf ihre Umsetzung warten. Eigens dafür, so Lichtenbergs neuer Bezirksbürgermeister Andreas Geisel, SPD, wurde zum 1. November 2011 eine Klimaschutzmanagerin eingestellt.
Wenn man die Pressemitteilung genau liest, heißt das also, es wurden 100.000 Euro aus Steuergeldern für ein Gutachten ausgegeben, dessen einziges Ergebnis fast 1,5 Jahre später die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin ist. Erstaunt fragt man sich, warum denn in den 16 Monaten nicht das dortige Umweltamt tätig wurde, um auch nur eine der vorgeschlagenen Maßnahmen wie die Schaffung neuer Radwegeverbindungen, Energieberatungen in privaten Haushalten oder Energiechecks in Handwerksbetrieben in die Wege zu leiten. Wird das am Klausener Platz genauso ablaufen? Ein Hoffnungsschimmer ist, dass es laut Protokoll des September-Workshops keinen einzigen Fürsprecher, grünen Klebepunkt, für einen Klimaschutzmanager gab. Seine Berufung also die Priorität Null erhielt. Aber wie kommt es dann, dass SPD und Grüne nur 2 Monate später in ihre bezirkliche Zielgemeinschaftsvereinbarung unter der Klausener Platz ÖkoKiez 2020 just diese eine Vereinbarung aufgenommen haben?
Das Bezirksamt wird die Finanzierung eines Klimaschutzmanagers beantragen.
Und nicht eine praktische Maßnahme für den Umweltschutz dort?
In 2 der 7 Arbeitsgruppen gab es jeweils die meiste Unterstützung für ÖkoKiez als Label bzw. ÖkoKiez als Marke. Das klingt nach dem Versuch, das Image des Kiezes nach oben zu korrigieren. Diese beiden Ziele fielen so völlig aus dem Rahmen aller sonstigen Maßnahmenvorschläge, die wir finden konnten, dass wir uns gefragt haben, wem nutzt das? Den Empfängern von Sozialleistungen, den Migranten und Alleinerziehenden, die die Mehrheit der Anwohner im Klausener Platz-Kiez bilden? Aber man kann sich doch in seinem Viertel wohlfühlen, auch wenn es nicht stadtweit in hohem Ansehen steht. Jedenfalls ging es jenen Kiezbewohnern so, mit denen wir gesprochen haben. Es ist doch auch so, dass je besser das Image eines Quartiers ist, desto mehr Besserverdienende angelockt werden, die zum Beispiel zu höheren Mietzahlungen bereit und in der Lage sind. So besteht die Gefahr, dass ÖkoKiez als Label oder Marke denen zugutekommt, die als öffentliche oder private Vermieter einen möglichst großen Gewinn im Auge haben. Und sicherlich würde gleichzeitig auch ein Abglanz auf die Erfinder der Marke fallen. Man muss den Erfindern des Projekts sagen, dass in ihre Verantwortung fällt, dass bereits über 100.000 Euro, ganz überwiegend Steuergelder und ein kleinerer Teil Mieteinnahmen, ausgegeben wurden, ohne damit bisher irgendetwas Praktisches für die Umwelt getan zu haben, abgesehen davon, dass die Dauersperrung einer Straße durchgesetzt wurde, was aber nur zu bösem Blut unter den Bewohnern geführt hat.
Die Kosten.
Falls irgendetwas von dem zu erwartenden Klimaschutzkonzept umgesetzt wird, wer wird dann zahlen? Das Kiezbündnis sagt dazu:
Ziel des Kiezbündnisses ist es, verschiedenste Klimaschutz- und Klimavorsorgemaßnahmen im Kiezgebiet modellhaft mit öffentlicher Förderung auszuführen.
Falls es den Fördergeldspezialisten wirklich gelingen sollte, derartige Fördertöpfe aufzutun, bleibt immer noch folgende Frage. Wie kommt der Steuerzahler dazu, gerade dem Klausener Platzkiez oder einem Teil seiner Anwohner energetische Wünsche zu erfüllen? Und da es ja ein Modell sein soll, warum gerade nur hier? Für uns hat dieser Wunsch, auf Kosten der Allgemeinheit besser zu leben und auch noch dafür Anerkennung zu finden, einen Geruch von ellbogenstarker Schnäppchenjägerei. Mögen doch all die, die auch energetischen Sparbedarf haben, sich unser Modell zu eigen machen und ansonsten zusehen, wie sie es bezahlen. Denn das ist ja gerade das Problem, die Kosten.
Energetische Sanierung ist nämlich eine zweischneidige Sache. Einerseits wird grundsätzlich kaum jemand etwas gegen Klimaschutz haben, aber er kostet viel Geld und wird nach jetziger Rechtslage zu deutlichen Mieterhöhungen führen, wobei es rechtlich gleichgültig ist, ob zum Beispiel die Heizkosteneinsparungen der Mieter die Sanierungskosten aufwiegen. Dies bedeutet notwendigerweise die Verdrängung sozial Schwacher, für die es keinen kostengünstigen alternativen Wohnraum im Viertel gibt. Natürlich wird durch die Modernisierung der Kiez immer interessanter für Besserverdienende. Die Rolle von ökologischen Argumenten bei Verdrängung und Gentrifizierung beschreibt der Sozialwissenschaftler André Holm folgendermaßen.
Sie ist längst kein Sonderfall der Stadtentwicklung mehr, sondern urbaner Mainstream. Die Aufwertung ganzer Viertel führt zum Austausch der Bewohnerschaft und verändert den Charakter der Nachbarschaft. Vor allem ökologische Argumente müssen für einen Stadtumbau herhalten, der soziale Ungleichheiten verschärft.
Was also nötig ist, um eine Segregation durch Klimaschutz zu verhindern, ist eine behutsame energetische Sanierung, die mietenverträglich und jedem einzelnen Mieter zumutbar ist. Wir möchten dazu an unserem Beitrag 10 Jahre Baupolitik des SPD-Linkssenats und die Folgen vom 21. November 2011 erinnern, wo wir gefordert haben:
Es muss eine Kostenbegrenzung für Modernisierungen geben. Die dann erhöhte Miete soll nur so lange bezahlt werden, bis sich der Umbau amortisiert hat und auch nur in Höhe von jährlich 9% der Modernisierungskosten statt der jetzigen 11% auf Dauer. Außerdem soll die Miete nur erhöht werden dürfen, wenn eine tatsächliche Steigerung des Wohnwerts vorliegt und wenn zwischen Mieterhöhung und Ersparnis des Mieters ein ausgewogenes Verhältnis besteht.
Im Koalitionsvertrag von SPD und CDU vom November vergangenen Jahres ist zumindest ein erster Schritt in dieser Richtung angekündigt. Es heißt dort im Abschnitt über die Begrenzung von allgemeinen Mieterhöhungen:
Zur Erreichung der Ziele in der Wohn- und Mietenpolitik setzt die Koalition auf die Begrenzung von allgemeinen Mieterhöhungen. Die Koalition setzt zudem auf die Absenkung der Modernisierungsumlage. Der Vermieter soll nach Modernisierungsmaßnahmen die jährliche Miete nur noch um 9 statt um 11% der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen können.
Allerdings setzt das eine Änderung vom Bundesrecht voraus, was man unter den gegebenen Umständen getrost erst in weiter Zukunft vermuten kann. Etwas anderes ist es, wo es um städtische Wohnungsbaugesellschaften geht. Hier kann der Senat verbindliche Gesellschafter Anweisungen erteilen. Zu den landeseigenen Wohnungen heißt es im Koalitionsvertrag:
Wir werden darauf achten, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ihre preisdämpfende und sozial integrierende Funktion konsequent wahrnehmen. Bei Modernisierungsmaßnahmen soll sich die Umlage der Modernisierungskosten an der ortsüblichen Vergleichsmiete und der Mieterstruktur ausrichten. Soweit energetische Modernisierungen durchgeführt werden, dienen die zu erwartenden Betriebskostensenkungen als Orientierungsmaßstab zur Erhöhung der Nettokaltmiete.
Das wird aber auch dringend nötig sein, wenn man auf die Sanierungstätigkeit der städtischen GEWOBAG im Jahr 2010 in Spandau zurückschaut. Dort sollte die errechnete und gesetzlich mögliche Modernisierungsumlage 4 € pro Quadratmeter betragen. Auch wenn die Wohnungsbaugesellschaft dann nur 2,27 € verlangte, war das immer noch eine happige Mieterhöhung. Darüber hinaus gab es vor Sanierungsbeginn keine gemeinsamen Planungen und Absprachen mit den Mietern, wozu auch passt, dass tagelang Strom und Wasser unterbrochen wurden und insgesamt monatelang chaotische Umstände herrschten.
Schluss.
Damit sind wir zurück beim Klausener Platzkiez und dem Öko-Kiez 2020 Projekt. Nach allem, was wir bisher festgestellt haben, sieht es nicht so aus, als ob aus diesem Projekt allzu viel wird. Der Hauptgrund ist, dass es an den Realitäten vorbeizugehen scheint. Die wichtigste Realität aber ist, dass der Hauptakteur im Viertel, die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWOBAG mit 60% der Wohnungen, eigene Pläne hat. Erstmals öffentlich angekündigt hat sie ihre Bauplanung 2012 bis 2022 im Juli letzten Jahres. Dabei wurden 10 Häuser genannt, die im ersten Jahr insbesondere unter energetischen Gesichtspunkten saniert werden sollen. Im Dezember erhielten die Mieter von 2 dieser 10 Häuser eine genauere Beschreibung der ab April geplanten Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten, die insgesamt nach einem Neubau innerhalb der Außenwände klingen. Steht jetzt wieder eine große Sanierungsphase bevor, mit all den Begleitumständen wie von den 70er bis zu den frühen 90er Jahren? Dies, die Sanierungsgeschichte des Klausener Platzkiezes, soll das Thema einer unserer nächsten Sendungen sein. Den Text dieser Sendung können Sie im Internet nachlesen als Eintrag vom 19. Dezember 2011 unter www.blog.klausenerplatz-kiez.de. Sie hörten die Sendung Öko-Kiez 2020 von Michael Röder. Es sprachen Nadja Messerschmidt, Wieland Weber und Michael Röder. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.